Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet.
Heute ist Donnerstag, der 26. März und wir sprechen über Anzeichen einer neuen Finanzkrise, das wilde Hin und Her im Iran-Krieg und eine bittere Niederlage vor Gericht für Facebook und Google. Mein Name ist Johannes Bauer und mit mir im Studio sitzt
Matthias Dvorak und jetzt geht es los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die vierte Woche des Iran-Kriegs neigt sich dem Ende. So lange, dass zur Erinnerung, sollte der Krieg ja ursprünglich dauern. Das hatte Donald Trump kurz nach Beginn der US-amerikanischen und israelischen Angriffe in Aussicht gestellt. Morgen sind die vier Wochen rum und morgen läuft auch die verlängerte Frist für Trumps Drohung ab. Wenn Iran bis Freitag nicht die Straße von Hormuz freigibt, werden die USA die größten Energieanlagen Irans angreifen. Das hatte Trump gedroht.
Ob er das nun wirklich macht, ich habe ja da so ein bisschen meine Zweifel. Aber an den Märkten ist die Unruhe auf jeden Fall sehr groß. An den Börsen war heute Rot die absolut dominierende Farbe. Es ging für viele Aktien also kräftig nach unten. Das Verhältnis zwischen den Konfliktparteien im Irankrieg wird immer unübersichtlicher. Es wird geprahlt, dementiert und ja wohl auch eine Menge gelogen, kennt man ja. Dafür war der Tag heute das beste Beispiel.
Wir sortieren das mal für euch und fangen mit dem Prahlen an. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, Iran würde die USA, Zitat, anflehen, einen Deal abzuschließen. Irans Außenminister Abbas Araghchi sagte allerdings, sein Land führe keine direkten Verhandlungen mit den USA. Das Senden von Botschaften über Vermittler, da geht es wohl um den 15-Punkte-Plan, den Pakistan den USA übermittelt hatte, das allein sei noch keine Verhandlung.
Die oberste Führung im Iran prüfe die vorliegenden Vorschläge, sagte Araghchi. Der Iran fordert ein dauerhaftes Ende des Konflikts und Entschädigungszahlungen für die Zerstörungen im Land. Schon irgendwie nachvollziehbar, aber kaum vorstellbar, dass sich Trump darauf einlassen wird.
Ja, glaube ich auch nicht. Bei einem Kabinettstreffen wiederum behauptete der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Iran sei an einem Deal interessiert. Trump sagte, es hätte ihn nicht überrascht, wie stark der Ölpreis gestiegen und wie stark die Aktienkurse gesunken sind. Die Ausschläge seien nicht so heftig gewesen, wie er das erwartet hätte. Es wird wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückgehen und wahrscheinlich sogar noch darunter liegen, sagte Trump.
Er muss es ja wissen. Er schickt die Märkte ja gerne in die eine oder andere Richtung. Auf jeden Fall ist das eine wirklich selbstbewusste Aussage, kann man sagen. Seit Kriegsbeginn ist der Ölpreis inzwischen um mehr als 40% gestiegen. Der S&P 500 ist im März um mehr als 5% gesunken. Was uns endlich zum aktuellen Marktgeschehen heute bringt. An den Börsen ging es infolge der Unsicherheit, was ein mögliches Ende des Irankriegs angeht, noch mal weiter bergab. Der S&P 500 liegt aktuell 1,5% im Minus, der Nasdaq 100 sogar 2,1%. Rauf geht es dafür beim Öl. Der Ölpreis stieg bei der Sorte Brent um 3,3% auf 101 Dollar.
Zu den Verlierern in den USA zählten vor allem die Hersteller von Speicherchips. Google hatte nämlich ein neues KI-Modell vorgestellt, das für den Betrieb großer Sprachmodelle, die man auch unter der englischen Bezeichnung Large Language Models kennt, deutlich weniger Speicherplatz braucht. Für Micron ging es 5% nach unten, für Western Digital und Seagate fast 6% und für den Highflyer SanDisk sogar 8%.
Davor waren die aber auch wirklich massiv gestiegen. Total. Also das war echt nicht schlecht. Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta verlor ebenfalls kräftig. Das lag an einer Niederlage vor Gericht. Geschworene in Los Angeles kamen zu dem Schluss, dass Meta und Googles Videoplattform YouTube fahrlässig gehandelt und ihre Nutzer zu wenig über Risiken informiert hätten, dass Instagram und YouTube süchtig machen können.
Wer hätte das gedacht? Geklagt hatte eine 20-Jährige, die ihre Depressionen und Angstzustände auf die Gestaltung der Plattformen zurückführt. Sie soll jetzt 3 Millionen Dollar erhalten. Google und Meta wollen aber in Berufung gehen. Da geht es weniger um die Höhe der Strafe, das zahlen ja beide aus der Portokasse, sondern um einen für die beiden Plattformen gefährlichen Präzedenzfall. Es gibt nämlich hunderte ähnliche Klagen. Für Meta war es nicht die einzige Niederlage vor Gericht. Da hatte ein US-Gericht diese Woche den Konzern schon zu einer Strafzahlung von 375 Millionen Dollar wegen Mängeln beim Kinderschutz verurteilt. Die Aktie von Alphabet, der Google-Mutter, verliert heute knapp 3%. Für Meta, wie gesagt, die zweite Niederlage der Woche, ging es sogar mehr als 7% bergab.
Einen noch kräftigeren Einbruch musste Worthington Steel verkraften. Die Aktie des Stahlherstellers stürzte aufgrund von schwachen Geschäftszahlen um satte 13% ab. Worthington Steel machte im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres nur 27 Cent Gewinn pro Aktie. Vor einem Jahr waren es noch 35 Cent gewesen.
Da kommt mir der Absturz aber trotzdem ziemlich heftig vor, ehrlich gesagt. Deutlich besser lief es da heute für Best Buy. Die Aktie des US-Elektronikhändlers steht gut 4% im Plus. Die Frage ist nur, warum? Einen handfesten Grund dafür gibt es nämlich nicht, nur Gerüchte, dass der Videospielverkäufer GameStop Best Buy übernehmen könnte. GameStop-Chef Ryan Cohen ließ zumindest durchblicken, dass er gern eine Übernahme tätigen würde, sagte aber nicht, von welchem Unternehmen.
Das wäre doch mal wieder ein schöner Anlass für die Reddit-Community, bei GameStop einzusteigen. Mit einem Gewinner würde ich auch gern in Deutschland weitermachen. Der DAX war das mal wieder, heute aber nicht. Der deutsche Leitindex, der so konjunktursensibel ist, verliert immerhin diesmal nur genauso viel wie der S&P 500, nämlich 1,5%.
Am stärksten bergab ging es bei Siemens Energy. Die Aktie der Münchner, die seit Beginn des Irankriegs deutlich verloren hat, gab um mehr als 5% nach. Gestern hatte Siemens Energy noch zu den Gewinnern gezählt. Auch da bleibt es also bei einem steten Auf und Ab.
Nur eine Richtung kennt dagegen aktuell die Porsche Automobil Holding. Die präsentierte heute ihre Zahlen. In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile an Volkswagen und Porsche. Beide Autobauer hatten ja ganz schöne Gewinneinbrüche berichtet. Bei VW ging er um die Hälfte zurück, bei Porsche sogar um mehr als 90%.
Und deshalb sank auch der Gewinn der Porsche Holding in dem Fall um 8%, lag damit noch im Bereich der Erwartungen. Trotzdem kürzt die Porsche SE die Dividende um 40 Cent pro Aktie auf 1,51 Euro und möchte jetzt stärker in die Rüstungsindustrie investieren. Machen ja gerade alle. Da gibt es Geld zu verdienen im Gegensatz zur Autoindustrie. 100 Millionen Euro steckt die Porsche SE in eine Beteiligung am DTCP Defense Fonds. Viel geholfen hat dieser kleine Lichtblick auf mögliche Gewinne allerdings nicht. Für die Aktie der Porsche Holding ging es heute um 2,9% bergab.
Ach, das ist doch noch gar nichts, Jo. Fangen wir mal mit dem Unternehmen an, das seinen Aktionären zumindest noch etwas bieten kann. Mit Deutz. Der Motorenhersteller hat seinen Umsatz vergangenes Jahr gesteigert um 13% auf gut 2 Milliarden Euro und sein operatives Ergebnis immerhin um 46% verbessert. Auch beim Ausblick wurde nicht gekleckert. Den Umsatz möchte Deutz bis 2030 auf 4 Milliarden Euro verdoppeln. Alles an sich gute Nachrichten, doch offenbar dem Markt nicht gut genug. Die Aktie verlor heute um mehr als 6%.
Manchmal können Anleger auch ein bisschen undankbar sein, hat man Gefühl. Mit dem Verlust zählte Deutz zu den Verlierern des Tages im MDAX. Im kleineren SDAX fielen die Verluste bei zwei Unternehmen noch drastischer aus. KSB verlor mehr als 17%. Der pfälzische Pumpenhersteller hatte allerdings auch keine guten Nachrichten, im Gegensatz zu Deutz. Aufträge, Umsatz und Betriebsgewinn möchte KSB 2026 nur auf Vorjahresniveau einfahren. Damit überzeugt man Anleger natürlich nicht.
Das bekam heute auch das Technologieunternehmen Kontron zu spüren. Das lieferte mit einem vorsichtigeren Ausblick. Das Ergebnis soll um nur 2% wachsen, ebenfalls wenig berauschend, und bekam dafür eine entsprechend teure Quittung. Die Kontron-Aktie verlor um 16%.
Abbinder im Marktüberblick sind heute Gold und Bitcoin, die vermeintlich ach so sicheren Häfen. Das Edelmetall verliert 2,5% und kostet damit weniger als $4,400 je Feinunze. Beim angeblich digitalen Gold, wie seine Anhänger ihn nennen, dem Bitcoin, ging es mit einem Minus von 4% noch weiter nach unten. Ein Bitcoin kostet aktuell rund $68,200.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Die Lage an der Börse ist schon ganz schön desaströs. Wer hätte gedacht, dass das globale Finanzsystem derart ins Wanken gerät, wenn man an einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt einen Krieg anfängt?
Tja, wer hätte darauf kommen können? Trump auf jeden Fall nicht. Zumindest, wenn man sich anschaut, wie er sich gerade so verhält.
Es heißt ja nicht zu Unrecht, dass ihn die Märkte immer wieder einbremsen. Taco Trade nennt man das ja, wenn man darauf setzt. Wozu das führen kann, hat unsere Kollegin Sina aufgeschrieben. Den Link dazu, den haben wir euch auch unten in die Episodenbeschreibung reingepackt.
Die Märkte geben Trump gerade ganz schön Kontra. Nach der Hause in den vergangenen Jahren bei Aktien und Edelmetallen sind fast alle Anlageklassen seit Beginn des Irankriegs in die Knie gegangen.
Absolut. Aktuell haben Gewinne Seltenheitswert, wie wir gerade ja auch im Marktüberblick gesehen haben. Nur der Ölpreis und auch die Aktien von Ölfirmen, die machen aktuell ein bisschen Boden gut.
Wenn Anleger jetzt sorgenvoll in die Zukunft blicken, dann liegt das eben genau am Ölpreis, aber nicht nur. Auch die Zinsen bereiten Experten zunehmend Sorgen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg über 3%. Das ist der höchste Stand seit 2011 und wirklich langsam auch kein Grund mehr, noch gelassen zu bleiben.
Denn steigende Zinsen verteuern Investitionen, für die sich Unternehmen verschulden müssen. Sie verteuern aber auch den Hausbau und sie bringen die Staatskasse in die Bredouille.
Und das bringt insbesondere den Auslöser des Ganzen in Bedrängnis. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen nimmt Kurs auf 5%.
Und da liegt das Problem, Geld floss lange Zeit zum Nulltarif und sorgte aller Widrigkeiten zu trotz für eine gewisse Stabilität an den Märkten. Der amerikanische Ökonom Hyman Minsky vertrat Anfang der 1990er Jahre die Ansicht, dass eine derartige Phase der angeblichen Stabilität destabilisierend wirkt.
Genau, denn in einer langen Phase scheinbarer Stabilität steigt die Risikobereitschaft. Es wird immer mehr und immer riskanter auf Kredit finanziert, häufig mit der Erwartung weiter steigender Vermögenspreise. Bis es dann zum sogenannten Minsky-Moment kommt.
Genau dann kippt nämlich das System. Ein Schock wie etwa starke Zinssteigerung oder eine Rezession zerstört das Vertrauen der Investoren. Es kommt zu Panikverkäufen und zu fallenden Preisen und dann zu Kreditausfällen.
Der Minsky-Moment hat auch einen psychologischen Kern. Menschen neigen dazu, all-in zu gehen, wenn das Risiko gering scheint. Aber eine lange Stabilität ist im kapitalistischen System der Nährboden für die nächste Krise. Als Phasen mit einem Minsky-Moment werden häufig die Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 mit der spekulativen Hypothekenfinanzierung oder der Crash von 1929 mit kreditfinanzierten Aktienpositionen genannt.
Auch in Japan trieben Kredite Ende der 1980er Jahre Immobilien- und Aktienpreise in gefährliche Höhen, bis es dort auch zum Crash kam. Anleger in japanische Aktien mussten daraufhin ganz schön lange warten, bis die alten Hochs wieder erreicht wurden. Erst im Februar 2024 knackte der Nikkei wieder die Marke von 39.000 Punkten.
Ewig lang aus Sicht eines Anlegers, muss man ja sagen. Dass Systeme wie die Börse nicht dauerhaft stabil bleiben, steht aber außer Frage. Minsky schreibt dazu, dass kapitalistische Volkswirtschaften von Zeit zu Zeit Inflationen und Schuldendeflationen aufweisen, die das Potenzial haben, außer Kontrolle zu geraten.
Und der jüngste Ausverkauf am Rentenmarkt erzeugt eben ein Muster, das nun wieder auf so einen Moment hinweisen könnte. Händler bezeichnen das als Beer Flattening. Der Spread, also der Unterschied zwischen 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen, verringerte sich von 74 Basispunkten Anfang Februar auf nur 45 Basispunkte.
Das Investment-Research-Unternehmen Morningstar schreibt dazu, die Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen steigt über das Zielniveau für den Leitzins der Fed und führt zu einem für Anleger beunruhigenden Handelsmuster. Dann wird es dramatisch. Die aktuellen Probleme gehen auf die steigenden Ölpreise zurück, die eine Folge des Krieges der USA und Israels gegen den Iran sind. Und das Risiko einer Stagflation sowie die Aussicht auf eine Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Jahr 2026 erhöhen.
Das klingt schon mal ziemlich beunruhigend. Wer dazu mehr wissen will, den empfehlen wir einen Artikel von unserem Kollegen Dirk auf Focus Plus. Den Link haben wir euch auch unten in die Episodenbeschreibung gepackt.
Es gibt allerdings noch einen anderen Punkt, der mindestens genauso besorgniserregend ist, und zwar der boomende Markt für Private Credit in den USA.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge, und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das kennen wir doch irgendwoher, das mit den Krediten. Vor fast 20 Jahren erschütterte die Pleite von Lehman Brothers die Bankenwelt und löste eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise aus. Damals hatten die großen Investmentbanken auch ein neues Geschäftsmodell entdeckt und auf die Spitze getrieben. Sie bündelten nämlich US-Hypothekenkredite in neuen Vehikeln und erhielten für die komplex strukturierten Produkte dann ein super Rating, AAA-Gütesiegel von den Agenturen.
Doch die nur scheinbar risikolose Geldvermehrung ging schief, sobald immer mehr Amerikaner ihre Hypothekenkredite nicht mehr bedienen konnten. Es setzte eine Spirale nach unten ein, Immobilien verloren an Wert, die Hypotheken waren nicht mehr gedeckt. Es kam zu Notverkäufen, die die Preise weiter abstürzen ließen. Zahlreiche Top-Investmentbanken rund um den Globus mussten mit staatlichen, milliardenschweren Finanzspritzen und Garantien gerettet werden.
Und heute heißt das Problem Private Credit. Seit 2020 ist das Marktsegment für Unternehmensfinanzierung durch Kreditfonds extrem stark gewachsen, auf geschätzte 1,5 Billionen Dollar. Allein die großen Fonds der Branchenriesen Blackstone, BlackRock, Cliffwater, Morgan Stanley und Monroe Capital haben nach Berechnung der Financial Times 166 Milliarden Dollar in diesen Fonds eingesammelt. Jetzt wollen aber einige Investoren ihr Geld wieder abziehen, in einem Umfang von bisher nur, in Anführungszeichen, 10 Milliarden Dollar. Doch das ist nicht so einfach, denn die Unternehmenskredite in den Fonds werden nur selten, wenn überhaupt, gehandelt.
Deshalb haben die semi-liquiden Fonds die Rückgaben deutlich eingeschränkt oder komplett ausgesetzt. Das ist rechtlich zulässig, sendet aber ein katastrophales Signal, das ein Beben durch die Finanzmärkte schicken kann. Die Kaskade kann jetzt schnell in Gang kommen, wenn noch mehr Anleger ihr Geld abziehen wollen. So hat es 2028 auch begonnen.
Auch wenn wir bei der Mission Money natürlich grundsätzlich optimistisch sind, denn höchstwahrscheinlich geht auch morgen die Sonne wieder auf, sollten Anleger vor dem Hintergrund vielleicht nicht zu sorglos agieren.
Absolut, denn es gibt noch eine dritte Entwicklung, die aktuell zur Vorsicht rät. Die Focus Money Volatilitätsstrategie schlägt Alarm.
Und wenn ihr wissen wollt, was das ist eine Eigenentwicklung von unserem Börsenguru Dirk. Die Volatilitätsstrategie steht kurz vor einem Verkaufssignal für den DAX und sie errechnet sich aus den Monatsschlusskursen des Angstbarometers VDAX, der die Schwankungen im DAX misst. Daraus berechnen wir den 12-Monats-Durchschnitt und wenn diese Linie unter 20% fällt, beginnt eine risikolose Zeit und DAX-ETFs oder DAX-Zertifikate können gekauft werden. Steigt der gleitende Durchschnitt dagegen wieder über 20%, sollten sich Anleger besser von diesen DAX-Papieren verabschieden, bis aus der instabilen wieder eine stabile Phase folgt.
Demnach wäre es aktuell also ratsam, etwas Pulver trocken zu halten. Wem das in der Berechnung jetzt alles zu kompliziert war oder zu schnell ging, für den packen wir den Artikel nochmal in die Shownotes. Damit sind wir am Ende angekommen. Schauen wir mal, ob es morgen zumindest ein wenig Entspannung gibt. Ich habe da so meine Zweifel mit der doppelt auslaufenden Frist. Trump hat gesagt, 4 Wochen Krieg. Morgen läuft das Ultimatum an den Iran ab. Wir sind gespannt. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen. Bis dahin, schönen Abend und bis morgen.
Servus.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.